ARD.
Für Berlin ist es auf jeden Fall ein zusätzlicher Spielraum und eine gute Nachricht.
Das würde dann irgendwann die Gesamtverschuldung des Landes doch sprengen.
Diese Entscheidung steht für einen starken, handlungsfähigen Staat, den wir dringend brauchen, um die Herausforderungen, vor denen wir jetzt, aber auch in den kommenden Jahren stehen werden, anzugehen.
Ich glaube, dieses Paket ist ein erster Schritt, aber es ist nicht die grundlegende Reform der Schuldenbremse, die es eigentlich grundlegend bräuchte.
Nein, das ist ein Würfchen sozusagen. Also unsere Schuldenoffensive könnten wir davon nicht finanzieren, nicht mal ansatzweise.
Würfchen oder doch Wumms? Wie könnten Berlin und Brandenburg profitieren von gelockerten Schuldenregelungen und zusätzlichen Kreditspritzen, wie sie die wohl künftige Bundesregierung von Union und SPD ja in Aussicht stellt? Von gesprengten finanziellen Fesseln, und Sie haben es gehört, die Stimmen dazu sind sehr unterschiedlich. Darum geht es heute in der Spreepolitik, unserem landespolitischen Podcast. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Angela Ulrich aus der Berliner Landespolitikredaktion. Und spreche mit unseren Finanzexperten in der Landespolitikredaktion. Da ist in Berlin Jan Menzel. Hallo Jan.
Hallo, grüß dich.
Und in Potsdam Hanno Christ. Hallo Hanno.
Seid gegrüßt.
Ein Geldregen vom Bund, wenn wir das erstmal sortieren, da sind ja drei Dinge, die kommen könnten, sofern eine künftige schwarz-rote Koalition dafür eben auch noch schnell Mehrheiten bekommt. Einmal ein Sondervermögen, 500 Milliarden für Infrastrukturausgaben, also Investitionen, Brücken, Straßen, Gebäude zum Beispiel. Dazu auch noch, dass Länder ein kleines bisschen selbst mehr Spielraum bekommen beim eigenen Schuldenmachen und eben auch keine Grenze bei Militärausgaben. Whatever it takes, hat ja Friedrich Merz dazu gesagt. Jan, wenn wir uns das erstmal für Berlin angucken, was könnte das konkret heißen? Wie viel Kreditaufnahme wäre dann hier in Berlin möglich?
Das ist noch nicht so ganz hundertprozentig klar, weil man immer gucken muss, welches Jahr jetzt die Berechnungsgrundlage bilden könnte. Aber man geht davon aus, dass dann an neuen Krediten pro Jahr 600, 700 Millionen Euro erlaubt sein könnten. Und das wäre natürlich für das Land, was im Moment ja doch sehr unter dem Sparkurs ächzt, schon etwas, was so ein bisschen Linderung verschaffen könnte und wo auch die Begehrlichkeiten jetzt riesig sind.
Hanno, nach Brandenburg geguckt, wie sieht das in Potsdam aus?
Ja, stochern im Nebel, würde ich erstmal noch sagen. Wir haben ja anders als Berlin noch eine ganz unklare Haushaltslage. Also hier rechnet man noch hin und her mit dem aktuellen Haushalt. Und natürlich gab es erstmal die Hoffnung, Mensch, oder auch die Frage danach, hilft das vielleicht bei der aktuellen Haushaltsplanung? Da hat aber der Finanzminister gesagt, nee, da wahrscheinlich nicht. Aber sie hoffen natürlich, dass da ein bisschen was abfallen wird. Wenn man es aber mal hochrechnet, für Brandenburg wären das gemäß der Verteilung in den nächsten 10 Jahren 3 Milliarden, dann ist das pro Jahr schon deutlich weniger. Also wir haben einen Landeshaushalt von insgesamt 16 Milliarden und es hilft natürlich und alle nehmen das mit offenen Armen, wenn es um die Investitionen in Infrastruktur beispielsweise geht. Krankenhäuser ist ein ganz großes Thema hier in Brandenburg. Also kann man die Krankenhausstandorte damit ein Stück weit besser erhalten, leicht erhalten, als es derzeit der Fall ist. Also ganz viele Fragezeichen, auch ganz viel Hoffnung, aber auch ein Stück weit Widerstand.
Widerstand, sagst du, und spielst aufs BSW auch an?
Richtig, genau. Das Geld, die neuen Schulden, die da kommen sollen, sollen ja nicht alleine für Investitionen bereitstehen, sondern vor allen Dingen eben auch für den Bundeswehretat. Und wir haben ja mit dem BSW eine Partei in der Landesregierung, die gegenüber Militärinvestitionen äußerst kritisch ist. Und der Finanzminister hat schon gesagt, die Bundeswehr hat doch eigentlich genug Geld. Da müssen wir nicht nochmal ein extra Sondervermögen für auflegen. Wenn es zu einer Abstimmung im Bundesrat kommen sollte, dann machen wir da nicht mit.
Also schwierige Lage, durchaus auch in Brandenburg. Wenn wir nochmal nach Berlin gucken, Jan, wofür wäre denn das Geld hier erwünscht oder die neuen Kredite, die man aufnehmen könnte?
Ich glaube, das ist hier wie dort ganz ähnlich. Die Liste der Wünsche, die ist um einiges länger als das, was man machen kann, selbst was man mit diesem Dreifachwumms realisieren kann. Ich habe da den Finanzsenator Stefan Evers von der CDU noch im Ohr. Der hat sogar Begehrlichkeiten auf den Bereich gelegt, den man eigentlich gar nicht bei den Ländern verorten würde, also Verteidigung, wo man denken würde, ja, es geht alles in die Bundeswehr. Da meint er, naja, man kann ja auch schauen, ob das Geld, was dort aufgenommen wird an Schulden, an Krediten, ob das nicht auch in den Zivilschutz fließen könnte. Wenn man jetzt auf diesen dritten oder den zweiten Bereich Sondervermögen schaut, da wäre natürlich ganz viel vorstellbar. Wir haben Hochschulbauten, die nicht saniert werden können in Berlin. Wir haben Straßen und jetzt auch wieder aktuell natürlich Berichte über Brückenbauten, die vor dem Einsturz sind vielleicht auch. Da gibt es viele Vorhaben auch im Bereich ÖPNV-Ausbau, U-Bahn-Linien. All das wäre natürlich theoretisch auch finanzierbar über ein Sondervermögen. SPD-Fraktionschef Saleh hat schon gesagt, er könnte sich auch vorstellen, dass Wohnungsbau, dieses Berliner Dauerthema, auch ganz gut damit finanziert, kofinanziert werden könnte. Ja, und wenn man dann nochmal guckt in diese ganze Trägerlandschaft, auch soziale Projekte, Wissenschaftsprojekte, all dieses, das sind ja Dinge, die im Moment so unter dem Rotstift leiden, wo vieles gerade weggekürzt wird, wo Initiativen, die jahrelang dabei waren, keine Zukunft mehr haben. Auch da ist natürlich die Begehrlichkeit groß, das ein oder andere vielleicht doch mit den neuen Möglichkeiten, die es gibt, zu retten.
Aber sind es neue Möglichkeiten? Der Finanzsenator tritt da ja eben extrem auf die Bremse. Warum eigentlich?
Ja, er hat da einen Satz gesagt, der ist eigentlich ganz hübsch, der ist so ein bisschen dezent zurückhaltend, aber sagt schon eine Menge aus. Er hat gesagt, ich würde gerne die Gesamtrechnung aufmachen. Und damit ist gemeint, dass natürlich Bund-Länder-Finanzbeziehungen immer komplex sind. Ein Hin und Her, ein Geben und Nehmen. Und die Sorge ist, wenn man es mal ganz platt sagt hier in Berlin, dass der Bund jetzt große Geschenkeversprechungen macht, aber an anderer Stelle den Ländern wieder was wegnimmt. Und dass es dann im schlimmsten Falle für Berlin ein Nullsummenspiel werden könnte. Insoweit sagt man, ja, das ist gut, dass jetzt sozusagen die Schuldenbremse gelockert wird, ein Sondervermögen kommt, aber es darf nicht durch die Hintertür durch andere Beschlüsse dann wieder eingefangen werden.
Und andere Beschlüsse könnten sein?
Wir wissen ja, die CDU, Friedrich Merz, hatte ja auch sehr große Steuersenkungsprogramme im Gepäck und im Paket. Nun ist das Wahlversprechen, wir gehen an die Schuldenbremse nicht ran, ja praktisch schon gebrochen worden. Könnte es auch sein, dass man diese Steuersenkungsankündigung auch bricht als Versprechen? Weiß man aber nicht. Wenn die so kämen, ist es eigentlich immer ein übliches Muster, dass auch die Länder anteilig beteiligt werden. Und Steuersenkung heißt für den Staat dann weniger Geld. Das wäre ein ganz greifbares, ein relativ verheerendes Beispiel. Und dann gibt es auch immer die Befürchtung, dass der Bund den Ländern vielleicht diesen Finanzspielraum einräumt, den zusätzlichen, und sagt, ihr dürft jetzt mehr Schulden machen, trotz der Schuldenbremse. Das machen die Länder freudig, aber dass der Bund dann an anderer Stelle sagt, okay, dann streichen wir aber auch Bundesprogramme oder wir machen euch die Auflage, ihr müsst Geld, was ihr von uns bekommt, dann auch anteilig kofinanzieren. Das heißt, man würde damit wieder Mittel belegen oder würde den Spielraum, der dann gegeben wird, gleich wieder einengen. Das ist so die Sorge, die unter Finanzpolitikern im Abgeordnetenhaus sehr, sehr weit verbreitet ist. Also es ist jenseits von theoretischen Ängsten, da gibt es ganz praktische Befürchtungen.
Und Berlin wollte ja eigentlich oder ist noch dabei zu überlegen, ob man vielleicht sogar eine Notlage erklärt für die hohen Flüchtlingskosten, die ja Berlin weiterhin auch zu stemmen hat. Tja, und da ist ja auch dann die Frage, gilt das noch als Notlage, wenn man doch so viel Geld vom Bund bekommt? Wie ist da die Gemengelage?
Ja, das ist natürlich jetzt so eine zeitliche Überschneidung. Berlin ist eigentlich schon dabei, gerade die Notlagenerklärung vorzubereiten. Es gibt da auch ein entsprechendes Gutachten, was von der Finanzverwaltung beauftragt wurde. Und die Gutachter, die sagen im Prinzip, ja, das kann man machen, auch wenn der Ukraine-Krieg schon vor 3 Jahren begonnen hat. Die Notlage in Berlin ist eigentlich immer noch da, weil die Unterbringungssituation schwierig ist, weil die Kosten so enorm hoch sind, dass man das aus einem regulären Haushalt kaum bewerkstelligen kann. Also juristischerseits gibt es da wohl Wege, wie man das dann mit einigem Aufwand begründen und auch machen kann. Und das trifft nun zusammen mit diesen Lockerungen, die im Bund vereinbart worden sind. Und da waren schon Stimmen, wie zum Beispiel die der Landesrechnungshofpräsidentin Karin Klingen, die sagt, also man muss eben gucken, dass jetzt die Gesamtverschuldung Deutschlands, Kommunen, Länder, Bund, aber auch andere Körperschaften, nicht durch die Decke knallt. Man muss immer sehen, dass es doch im Rahmen bleibt und dass diese Verschuldung nicht dazu führt, dass dann der ganze Staat nicht mehr handlungsfähig sein könnte irgendwann und dass möglicherweise auch der Bund vielleicht dann, wenn er jetzt andere Möglichkeiten der Kreditaufnahme einräumt, dann sagt aber sowas wie Notlage geht dann nicht mehr. Das ist ja auch eine Befürchtung in Berlin.
Und Hanno in Brandenburg, sieht das da so ähnlich aus? Gibt es da auch warnende Stimmen oder eher dann doch die, die sagen, ja, wenn da mehr vom Bund kommt, können wir gut gebrauchen?
Ich bewundere euch ja für die präzisen Informationen aus Berlin, weil wir eben in einer ganz anderen Phase sind, wo alle tatsächlich noch ein bisschen darauf starren, was passiert jetzt eigentlich mit dem Haushalt. Entsprechend zurückhaltend sind alle, die hier mit dem Haushalt und mit Finanzen zu tun haben, mit Äußerungen und Einschätzen, selbst in der Opposition, sagen sie, jetzt kommt mal endlich um die Ecke mit eurem Haushalt. Also nochmal zum Hintergrund, normalerweise, wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren Doppelhaushalte, mit der Wahl wurde ein...
Wird genau, die Wahl ja erst im letzten September, also insofern, ihr seid noch frisch dran.
Genau, und es gibt eben eben die Möglichkeit, wenn man mit dem Doppelhaushalt arbeitet, dass dieser Doppelhaushalt unter Umständen auch in die nächste Legislatur hineinragt. Aber das empfinden eben dann neue Koalitionäre auch als übergriffig, ist ja auch durchaus berechtigt. Jetzt heißt es aber, dass man natürlich mit dem aktuellen Haushalt noch dabei ist und das zieht sich ein Stück weit in die Länge. Noch dazu gibt es extreme Sparzwänge in Brandenburg, wie in Berlin ja auch. Und deswegen ist alles Geld, was vom Bund kommen kann, natürlich und auch eine Überarbeitung der Schuldenbremse willkommen. Es gibt in Brandenburg allerdings nochmal andere Besonderheiten. Darauf verweist beispielsweise der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann. Also wenn es um eine Reform der Schuldenbremse gehen sollte, wenn die tatsächlich aufgeweicht werden würde, dann würde Brandenburg nicht automatisch davon profitieren. Denn anders als etwa in Berlin hat Brandenburg die Bremse in der Landesverfassung verankert. Und um die zu ändern, braucht es im Landtag eine Zweidrittelmehrheit. Und ihr wisst, dass die AfD da eine Sperrminorität hat. Das heißt also, so ohne weiteres wäre das in Brandenburg wahrscheinlich gar nicht umsetzbar. Da stehen uns auch noch muntere Debatten ins Haus.
Ja, das hört sich so an. Und du hast es ja gerade nochmal erwähnt, ihr seid gerade dabei, den Haushalt zusammenzukriegen. Und da hat ja der Finanzminister Krumbach auch mit einem anderen Vorschlag jetzt für gewaltig Furore und Gegenwind gesorgt, dem Griff in die Pensionskassen. Was steckt da dahinter?
Ja, die Kollegen von den Potsdamer Neuesten Nachrichten haben ein Papier bekommen aus dem Finanzministerium, wie auch immer, woraus hervorgeht, dass man offenbar überlegt, die Pensionen, den Pensionsfonds anzugreifen, also das Vermögen von etwa 966 Millionen Euro anzutasten, das langsam abzuschmelzen, um die Lücken im aktuellen Haushalt zu stopfen. Das gab es so noch nicht, zeigt auch, wie groß die Not offenbar sein muss. Finanzminister Krumbach sagt, das ist eine Option, es ist noch nichts entschieden, aber es gibt bisher, so hören wir, kaum Befürworter, eher viele Kritiker vom Deutschen Gewerkschaftsbund bis hin zum Landesrechnungshof, die sagen, Leute, tastet das nicht an, die Pensionen sind schon schwierig genug und natürlich auch trommelt die Opposition, das sei ein Schlag ins Gesicht von Landesbediensteten, das könne so nicht sein. Aber wie gesagt, es sei noch nichts entschieden, vielleicht war es auch nur so ein Testballon, der mal aus dem Finanzministerium nach oben gestiegen ist, um zu gucken, wie sind denn da so die Reaktionen. Also wir sind gespannt.
Jan, in Berlin. Hanno hat ja eben schon gesagt, es könnte sein, dass im Bundesrat Brandenburg gar nicht zustimmen würde, wenn es überhaupt zu diesem ganzen Paket käme, weil eben das BSW sich querstellt angesichts von geplanten Militärausgaben. Wie sieht das in Berlin aus? Wäre da die weiterhin regierende schwarz-rote Koalition im Bundesrat, da ist kein Problem von Berlin zu erwarten, oder?
Nee, ganz im Gegenteil. Wenn man sich mal anguckt, wie da so die Aufstellung im Parlament ist, die AfD spielt ja in Berlin nicht so eine große Rolle. Sie ist weit von einer Sperrminorität entfernt. Das BSW sitzt hier nicht im Landtag. Also das macht die Verhältnisse sehr viel einfacher. Und Kai Wegner, wir erinnern uns, war ja auch einer, der schon sehr, sehr lange gefordert hat, die Schuldenbremse, so wie sie ist, das geht so nicht auf. Auch deshalb natürlich, weil er hier in Berlin einen Landeshaushalt hat und merkt, das läuft aus dem Ruder, das geht nicht. Und hat er auch natürlich seinem Parteichef Friedrich Merz widersprochen und kann sich jetzt eigentlich bestätigt fühlen, dass es so kommt, auch wenn man sich im Parlament umguckt. Also die Koalition SPD, CDU ist sowieso dafür, dass man bei der Schuldenbremse was ändert, ist dafür, dass Notlagenkredite aufgenommen werden. Aber auch die beiden anderen großen Oppositionsparteien, Linke und Grüne, sind, da gibt es zwar Abstriche und noch gewisse Spiegelstriche und Hinweise, aber im Prinzip auch dafür, dass man hier neue Möglichkeiten schafft. Bei der Linken ist es halt so, dass gesagt wird, naja, also wenn es um Verteidigung geht, da gehen wir halt nicht mit, das finden wir nicht in Ordnung. Aber im Großen und Ganzen ist hier eine ganz, ganz breite Mehrheit dafür, dass man hier mehr Möglichkeiten für die öffentlichen Haushalte schafft.
Persönlicher Erfolg auch von Kai Wegner?
Ich würde sagen schon, zumindest kann man ja ganz klar festhalten, er musste sich nicht korrigieren, er musste kein Wahlversprechen einfangen binnen kurzer Zeit und ist dafür ja auch ordentlich abgewatscht worden von der Bundespartei. Also
vorher, genau.
Genau, und jetzt ist natürlich nach der Wahl ist dann große Eintracht erstmal, aber ich glaube, da kann er sich schon bestätigt fühlen. Wobei, das merkt man auch so ein bisschen dann in den Presseerklärungen, die dann kommen, in den lobenden Worten für dieses kraftvolle Signal, dann muss man aufs Kleingedruckte mal wieder schauen, wo dann auch Hinweise kommen, naja, das muss aber nun wirklich pfiffig angelegt werden, das Geld. Es kann jetzt nicht sein, dass es verfrühstückt wird. Also da ist, glaube ich, schon der nächste Konflikt auch angelegt und die nächste Schwierigkeit.
Und es gibt auch wieder Forderungen, die sagen, da gibt der Bund zwar Geld, aber wir haben es ja angesprochen, 500 Milliarden war jetzt erstmal der Vorschlag von Bundesseite und davon eben ein Fünftel, 100 Milliarden für die Länder, das Ganze aufgeteilt. Ihr habt es beschrieben, nach Schlüsseln, die es bisher gibt, wären das 5 Milliarden über 10 Jahre für Berlin und 3 Milliarden über genauso 10 Jahre für Brandenburg. Da gibt es jetzt viele, die sagen, das ist insgesamt aber deutlich zu wenig. Der Bund sollte doch mindestens die Hälfte des Geldes rüberwachsen lassen. Wie wird das in Berlin gesehen?
Ja, wenn man die Länder, wenn man Berlin fragt, ist es auf jeden Fall zu wenig. Da wird eine andere Rechnung aufgemacht. Da wird gesagt, also der Bundeshaushalt in Gänze hat so das Volumen, was alle Landeshaushalte zusammen auch haben. Und warum soll dann bitteschön der Bund davon dann 4/5 bekommen von diesem Sondervermögen und die Länder nur 1/5? Da müsste man doch eigentlich 50-50 machen. Zumal, das ist auch ein Argument, was bemüht wird, die meiste Infrastruktur, die auch sehr bürgernah ist, ist doch in den Städten, ist doch in den Ländern. Es geht ja nicht nur darum, dass die Bahn marode ist, dass die Bundesautobahnen modernisiert werden müssen, dass Brücken erneuert werden müssen, sondern auch in den Kommunen gibt es ja Brücken, Straßen, Schienennetze, ÖPNV und so weiter, Gebäude. Und deshalb ist eigentlich so eine Verhandlungslinie oder so eine Forderung oder so ein Gedankenspiel, dass man sagt, nee, also eigentlich müsste das Sondervermögen doch hälftig aufgeteilt werden, für den Bund eine Hälfte und für die Länder die andere.
Wenn ihr jetzt mal einen Strich drunter zieht, ist das jetzt sowohl bei der Haushaltsaufstellung, die ja noch mitten im Werden ist in Brandenburg, als auch in Berlin, wo der Spargürtel eng geschnallt wurde, der sich jetzt vielleicht ein, zwei Löcher lockern könnte, ist das jetzt eine große Hilfe, die da vom Bund kommt, Hanno?
Aktuell, sagen Sie ja, spielt es bei den Haushaltsplanungen keine große Rolle, perspektivisch für 2026, ja vielleicht. Ich habe ja noch keinen Landesfinanzminister erlebt, der das dann ablehnen würde und natürlich, ich habe aber auch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, das ist genug, also mehr geht immer. Es ist ja noch ein langer Weg zu gehen. Wir haben noch einige Abstimmungen im Bundestag und im Bundesrat. Wir wissen noch nicht, wie das tatsächlich letztendlich aussehen wird. Wir sind wirklich in der Frühphase. Ich bin mal gespannt, was am Ende bei rauskommen wird. Und wenn nicht der Bundestag die Hürde ist, auf jeden Fall im Bundesrat wird das, glaube ich, eine ganz heikle Geschichte. Es ist ja nicht allein Brandenburg, was kompliziert sein kann mit den Stimmenverhältnissen. Also dieser große Finanzwumms, der muss, glaube ich, noch einen ganz schön steinigen Weg gehen.
Jan, wie siehst du das für Berlin?
Ja, ich glaube, das, was Hanno mit dem langen Weg beschrieben hat, das ist es genau. Also wir wissen ja auch, dass allein im Bundestag noch die Grünen mitzunehmen sind, die auch gewisse Ideen und Vorstellungen haben, die da bedient werden müssen. Die Koalitionen in den Ländern sind sehr vielfältig. Das muss im Bundesrat dann auch zustimmungsfähig sein. Da ist die letzte Messe bestimmt noch nicht gesungen. Ich glaube auch, dass es in Berlin auf jeden Fall hilfreich sein könnte und dass es auch vielleicht der Koalition hier nochmal, naja, so ein bisschen Feuer machen könnte. Denn wir haben ja im nächsten Jahr hier Landtagswahlen, also Abgeordnetenhauswahl. Und wenn man den Menschen so viel zumutet, solche Kürzungen, und die sind ja, man muss sagen, historisch einmalig, was hier passiert, hier wird wirklich was runtergeschnitten, Strukturen werden wirklich ja letztlich kaputt gemacht. Jetzt wieder vielleicht ein bisschen mehr Verfügungsmasse zu haben, um dann doch das eine oder andere auch mit Blick auf die Wahl möglich zu machen, das ist, glaube ich, für diese beiden Koalitionspartner in Berlin, SPD und CDU, nicht ganz unwichtig und wird auch, glaube ich, noch zu gewissen Differenzen und Verwerfungen zwischen den beiden führen. Denn auch wenn jetzt mehr Geld kommt, ist ja auch klar, jeder Euro, der mehr kommt, kann auch noch einmal ausgegeben werden. Und da gibt es ja schon verschiedene Schwerpunktsetzungen. Die SPD eher so als Anwalt für das Soziale, für die Projekte, für die Daseinsvorsorge. Und die CDU hat ja durchaus andere Vorstellungen, wo man auch Geld investieren könnte oder wo nicht.
Das klingt bei euch eher ein bisschen versöhnlicher, trotz alledem. Also ich würde sagen, in Brandenburg beispielsweise werden die nächsten Wochen noch besonders spannend werden. Wir hatten das BSW nach den Bundestagswahlen, nein, nicht ganz abgeschrieben, aber das war natürlich schon ein herber Schlag für das BSW, was da bundespolitisch passiert. Und jetzt hatte man eigentlich gedacht, die spielen keine so große Rolle mehr. Und jetzt kommt über diese ganzen Finanzdiskussionen, über den Bundesrat vielleicht nochmal ein ganz neuer Drive da rein. Sogar Sarah Wagenknecht hat sich ja geäußert und hat gesagt, na dann wird Brandenburg bestimmt nicht zustimmen. Das ist auch schon ein bemerkenswerter Vorgang, dass sie sich da nochmal zu Wort gemeldet hat und das Ergebnis ja quasi schon vorwegnimmt.
Also in Brandenburg steht viel Knatsch ins Haus, aber in Berlin vielleicht auch nicht minder, obwohl es um mehr Geld gehen könnte, wenn das alles so kommt, wie der Bund jetzt vorgeschlagen hat. Aber der Weg, Sie haben es gehört, lang und steinig. Ganz herzlichen Dank, Hanno Christ in Potsdam.
Sehr gerne.
Und Jan Menzel in Berlin.
Sehr gerne.
Und es gibt noch einen richtigen Aufreger in dieser Woche in Berlin, denn die Frage, kommt mein Kind aufs Gymnasium oder nicht? Das ist ja in vielen Familien für die Eltern, aber auch für die Kinder eine ganz wichtige. Und seit diesem Jahr hat sich etwas geändert, konnten nämlich früher Kinder, die keine Gymnasialempfehlung bekommen haben, trotzdem per Probejahr testen, ob sie doch auf dem Gymnasium richtig sind. Geht das jetzt nur noch per Probetag und auch für weniger Kinder, also ein Turbo-Test? Und die Ergebnisse sind interessant. Sabine Müller ist bei mir aus unserer Landespolitikredaktion. Hallo Sabine.
Hallo Angela.
Erstmal, ehe wir auf die Ergebnisse kommen, nochmal das Prozedere. Was genau sind die Kriterien jetzt für Sechstklässler, die aufs Gymnasium wollen?
Ja, ist tatsächlich ein bisschen strikter, als es bisher war. Also grundsätzlich war es eh schon so, dass also wer Notendurchschnitt bis 2,2 hatte, der bekam eine Empfehlung fürs Gymnasium und dann ab 2,3 für eine integrierte Sekundarschule oder eine Gemeinschaftsschule. Es gab aber mehr Ermessensspielraum, also so bei 2,3 bis 2,7, da konnte man auch immer noch sozusagen eine Gymnasialempfehlung rausquetschen. Und dann, du hast es schon erwähnt, gab es halt eben das Probejahr, da hatte man wirklich ein Jahr Zeit zu gucken, war das jetzt die richtige Entscheidung, ist das Gymnasium für mich? Und dieses Probejahr gibt es eben nicht mehr, jetzt gibt es diesen Probetag bzw. 3 Stunden Probeunterricht. Und das ist so abgelaufen, in einem Gymnasium in jedem der 12 Bezirke konnte halt, wer da teilnehmen wollte, hingehen. Dann gab es 1 Stunde Unterricht in der Gruppe, wo 2 Lehrkräfte, eine aus der Grundschule, eine aus dem Gymnasium, einfach geguckt haben, wie machen die Kinder da mit, wie interagieren die auch untereinander. Das hat 20% der Abschlussbewertung ausgemacht. Und dann gab es ganz klassisch Tests, eine Mathe, einen Deutsch. Und die haben jeweils 40% der Bewertung ausgemacht.
Und 1937 Kinder haben das Prozedere durchlaufen, aber nur 51 tatsächlich bestanden, 2,6%.
Genau, das ist wirklich wenig. Zum einen, wenn man sich anguckt, wie viele Kinder das Probejahr bestanden haben, das waren zuletzt so etwa 60% von denen, die im Probejahr waren. Und das ist auch wenig im Vergleich, wenn man sich mal unser Nachbarland anguckt, Brandenburg, die ja schon länger sowas Ähnliches machen.
Die machen diesen Tag eben auch, nur einen Tag Unterricht.
Genau, da bestehen so etwa 10% zuletzt.
Und woran liegt das? Sind die cleverer?
Ich glaube das nicht. Also Expertinnen und Experten weisen schon eher darauf hin, dass sich das da halt schon eingespielt hat. Bei uns war das jetzt die Premiere, das erste Mal. Die Kinder, die Eltern wussten nicht so genau, was sie zu erwarten hatten. In Brandenburg weiß man das schon relativ genau, einfach weil man es schon länger macht. Und also was Expertinnen und Experten jetzt meinen, ist, dass da einfach sozusagen weniger Kinder hingeschickt werden, wo man nur sehr geringe Erwartungen hat, dass die das überhaupt schaffen. Also da wird wahrscheinlich in den Elternhäusern vorher schon mal ausgesiebt, weil man weiß, das ist schon relativ schwierig.
In Berlin jetzt diese überaus miese Erfolgsquote beim Probeunterricht, das hat Eltern und Bildungspolitiker auf den Plan gerufen, eben mit der Frage, ist das zu schwer gewesen, dieser Test?
Ja, ich würde da ganz gern mal anfangen mit den Eltern. Wir haben mit einem Vater gesprochen, Christoph Podewils, heißt der aus Reinickendorf, dessen Sohn übrigens bestanden hat, der aber trotzdem eine Petition gegen das Verfahren gestartet hat.
Ich möchte schon deutlich darauf hinweisen, dass es ein völlig ungeeignetes Verfahren ist, das einen extremen Druck auf die Kinder ausübt, das absolut unfair ist, nicht durchdacht. Und im Ergebnis muss man ja auch sagen, 1 von 40 Kindern hat es geschafft. Ich meine, das ist ein grandioses Scheitern.
Also wir haben auch von Elternvertretern gehört, von Organisationen, die schon gesagt haben, also das Ergebnis ist schon ziemlich überraschend, fast schon schockierend. Die hatten mit besseren Noten gerechnet. Die haben aber auch gesagt, Leute, also jetzt bitte nicht den Superalarm machen, nicht dramatisieren. Man kann nicht nur auf dem Gymnasium in Berlin Abi machen. Ist in anderen Bundesländern ja auch anders, in Berlin nicht. Aber klar, diese Frage, war das Ganze zu schwer? Die wird jetzt gestellt und auch nicht nur von Abgeordneten aus der Opposition, beispielsweise am Donnerstag im Bildungsausschuss, sondern auch von Leuten aus der SPD, also aus der Koalition. Wir können mal kurz hören, der Abgeordnete Marcel Hopp, der war früher selbst Lehrer und hat den Selbstversuch gemacht.
Man sagt ja als Lehrer so Pi mal Daumen, dass es ich schaffe, muss ich mal 3 nehmen und dann hat man ungefähr eine Ahnung, wie lange ein Schüler, eine Schülerin braucht. Ich hätte für die Deutscharbeit 20 Minuten gebraucht, aber für die Deutschaufgabe hat man nur 45 Minuten Zeit gehabt. Und insofern sehe ich da schon auch ein Delta und das ist noch nicht mal eine Aussage zum Schwierigkeitsgrad der Aufgaben.
Und dann gibt es halt auch Leute, beispielsweise die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Marianne Burkhardt-Eulitz, die hat ganz klar gesagt, also wenn nur 2,6% der Kinder bestehen, dann sei das ein klarer Beleg für eine verfehlte Bildungspolitik. Einfach soziale Ungleichheit werde da verstärkt und so ähnlich hat sich auch die Gewerkschaft GEW geäußert.
Aber nun muss man ja auch sagen, das Ganze, dieser Probeunterricht ist ja kein Test wie eine normale Klassenarbeit, wo man hofft, dass jeder besteht, möglichst gut, sondern es war ja quasi nochmal der Bonustrack, um aufs Gymnasium zu kommen. Jenseits der normalen Gymnasialempfehlung, wo ja quasi auch so ein bisschen möglicherweise eingepreist war, dass es viele nicht schaffen, oder?
Ja, das glaube ich schon, dass das eingepreist war. Aber also ich persönlich finde 2,6% Bestehensquote ist schon extrem wenig. Ich meine, die Bildungssenatorin sagt dazu, da haben halt einfach die Lehrkräfte an den Grundschulen einen super Blick gehabt für die Kinder. Die haben ganz genau gewusst, wer sollte aufs Gymnasium gehen und wer nicht. Also wir haben sozusagen nur eine ganz geringe Abweicherquote von den Einschätzungen der Lehrkräfte an den Grundschulen. Aber ich persönlich, weil das ja, ich meine, Probeunterricht, das klingt irgendwie so harmlos, aber das ist natürlich wirklich, wir haben es von dem Vater schon gehört, das ist halt wirklich eine Stresssituation. Und klar, wir können es nicht wissen, weil es keine Parallelwelt gibt, aber ich würde wirklich gerne mal wissen, die Kinder, die Gymnasialempfehlung bekommen hatten, weil sie 2,2 oder besser Durchschnitt haben, wenn die in dieser Situation gewesen wären, das ist ja wie für uns Erwachsene irgendwie bei einer Jobbewerbung,
weiß man auch nicht, ob die dann
so ein Assessment
hätten,
Center, ne? Oder sowas, genau, wie viele von denen dann auch bestanden hätten.
Und Katharina Günther-Wünsch, du hast sie angesprochen, die Bildungssenatorin, die weist nun diesen Vorwurf zurück, der Test sei zu schwer gewesen. Vielleicht hören wir uns das auch mal an.
Also zum einen möchte ich mal ganz deutlich machen, dass er ja wirklich eine zusätzliche Chance war, um etwas zu zeigen, was man in den 6 Jahren Grundschulzeit nicht nachweisen konnte an Kompetenz. Gleichzeitig sage ich, dass diese Aufgaben für den Probeunterricht durch ein Expertenteam erstellt worden sind. Da waren Grundschullehrkräfte, Gymnasiallehrkräfte dabei, die viele Jahre Erfahrung in der Praxis haben und genau hingeschaut haben, was müssen Schülerinnen und Schüler in der 6. Klasse können.
Und die Bildungssenatorin, die weist nicht nur die Vermutung zurück, dass der Test zu schwer war, sondern sie weist auch die Vermutung zurück, dass insgesamt irgendwie zu viel ausgesiebt werde. Sie hatte auch Zahlen genannt. In diesem Jahr gab es für 54% der Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse eine Gymnasialempfehlung. Letztes Jahr waren es 55%, also nur leicht weniger. Was sie im Bildungsausschuss auch versprochen hat, die Senatorin, war aber, dass man das Verfahren sich auf jeden Fall angucken will, dass man das evaluieren will und dann einfach schaut, ist das tatsächlich so, wie wir das wollten.
Nun gehen aber, wenn weniger Kinder aufs Gymnasium kommen, gehen die ja dann, müssen die irgendwo hin, heißt, die gehen auf Sekundarschulen, auf Gemeinschaftsschulen. Wird dann da es noch enger als ohnehin schon?
Also das fürchten manche, die sagen, dann haben wir noch mehr Kinder bei uns auf den integrierten Sekundarschulen, auf den Gemeinschaftsschulen, aber nicht mehr Ressourcen. Da werden jetzt schon Ideen in den Raum gestellt, von wegen müsste man nicht eigentlich in jedem Bezirk ein Gymnasium in eine ISS umwandeln, also eine integrierte Sekundarschule, oder müsste man an manchen Gymnasien so eine Art Filialklassen machen, wo dann Leute aus den ISS hinkommen, weil dort einfach nicht genug Platz ist. Ich glaube, wir werden das auch weiter diskutieren in den nächsten Wochen und Monaten. Ich würde aber mal echt jetzt vor Schnellschüssen warnen. Also noch läuft ja überhaupt auch erst die Anmeldung. Also das heißt, wir werden erst in einigen Wochen wissen, welche Kinder gehen wirklich auf welche Schulen. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht anfangen, irgendwie Schulen sozusagen umzuwidmen und so weiter. Es gibt durchaus auch Expertinnen und Experten, die sagen, wir erwarten jetzt keine riesigen Verschiebungen. Das ist auch nicht nur die Bildungssenatorin, sondern auch Leute jenseits der Bildungsverwaltung, die sagen, so viel wird sich da wahrscheinlich gar nicht tun zwischen den Schulen.
Aber jetzt ist die Aufregung trotzdem erstmal groß. Vielen Dank, Sabine Müller, für all diese Erklärungen aus unserer Landespolitikredaktion. Und Sabine hat es angesprochen, die Anmeldefrist für weiterführende Schulen, die läuft jetzt gerade, das noch bis zum 14. März, bis kommenden Freitag. Und dann werden wir vielleicht, wenn das Ganze dann ausgewertet ist, noch mehr wissen. Soweit unsere Spreepolitik für heute. Und wir enden ja immer mit einem Podcast-Tipp, wenn Sie weiterhören wollen. Und da möchte ich Ihnen heute mal was anderes empfehlen. Ein Gespräch mit einer, die quasi alles mitgemacht hat im Bundestag, Renate Künast. Grünes Urgestein, die sagt, als Politikerin brauchst du Hornhaut auf der Seele. Künast verabschiedet sich aus dem Bundestag, wie andere Berliner und Brandenburger Abgeordnete auch. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen. Renate Künast zum Beispiel ist zu hören in der App von RBB 24 Inforadio oder auch in der ARD Audiothek. Ich bin Angela Ulrich. Vielen Dank fürs Zuhören.